Target mitten ins Ohr präsentiert Andreas Föhr, Schafkopf, gelesen von Michael Schwarzmeier.
Prolog, 15. Juni 2007, 22.58 Uhr. Die Nacht war warm. Rechtsanwalt Jonas Falking stand neben seinem silbernen Porsche. Grillen zirpten, eine Katze huschte vorbei, löste einen Bewegungsmelder aus. Die Lampe über der Tür des Hauses schaltete sich ein. Im ersten Stock konnte man im Gegenlicht der Lampe undeutlich einen geschnitzten Holzbalkon erkennen. Bayerischer Landhausstil. Falking hatte die Hände in die Hosentaschen seines Armani-Anzugs gesteckt. Der Anwalt wartete darauf, dass der Bewohner des Hauses herauskam. Der Mann, der jetzt erschien, war Mitte 50, 1,90 Meter groß und wog 130 Kilo. Die Sporttasche sah in seiner fleischigen Hand aus wie ein Damenhandtäschchen. In der anderen Hand hielt er eine Fernbedienung. Auf einen Knopfdruck hin rollte das Garagentor nach oben. Der Mann bedeutete Falking, ihm zu folgen. Als sie in der Garage waren, ertönte ein Summen. Das Garagentor schloss sich wieder.
»Muss nicht jeder zuschauen.«
Der dicke Mann stellte die Sporttasche auf einer Werkbank ab und sah Falking mit verwaschenem Blick an. Die Haut um die Augen war feucht, aber er weinte nicht, er schwitzte. Von dem Dutzend Obstlern, die er getrunken hatte, und auch vor Aufregung über das, was er gleich tun würde. Der dicke Mann ließ Falking einen Blick auf den Inhalt werfen. Im Licht der Garagenlampe sah Falking Geldscheine.
»Immer 100 in einem Bündel. 196.000.«
Falking machte den Reißverschluss zu. Der dicke Mann warf einen besorgten Blick auf die geschlossene Tasche.
»Mach keinen Scheiß, hörst du? Das ist meine Rente. Und die von der Maria. Vielleicht bin ich bald nimmer da.«
Falking legte seinen Arm um die Schulter des massigen Mannes. »Du bist noch viele Jahre da, hörst du?« Der Dicke nickte. Er kämpfte mit den Tränen. »Bernd, ich kümmere mich um deine Mädels. Das habe ich dir versprochen und das halte ich«, sagte Falking. Falking zog seinen Schwiegervater an sich, gab ihm einen Klaps auf die Schulter und griff nach der Reisetasche. Der dicke Mann sollte sein Geld nie wiedersehen. Zur gleichen Zeit, wenige Kilometer entfernt im nächtlichen Mangfalltal. Die Temperatur 5 Grad kälter, Bodennebel in der Flusssenke. Aus dem Wirtshaus fiel Licht auf den Schotterplatz vor dem Haus. Dort standen zwei Motorräder, ein nachträglich mit Spoilern versehener Ford Escort aus den 80er Jahren, sowie zwei weitere Altwagen. Eine Laterne hing über dem Hintereingang. Leises Schluchzen war zu hören, jemand weinte. Im gelben Schein der 40-Watt-Birne konnte man sehen, dass die Nase geschwollen und mit einem weißen Pflaster überklebt war. Ebenso geschwollen war das linke Auge der jungen Frau. Susi reichte Katrin ein Papiertaschentuch, aber Katrin wehrte ab. Sie konnte sich mit der gebrochenen Nase nicht schneuzen. Stattdessen zog sie den Rotz hoch und spuckte das, was im Mund ankam, auf die Stufe. Es war rot. Susi hielt Katrin eine Zigarette hin. »Das wird schon wieder.« Susi lächelte. Es wirkte aber verzweifelt. Katrin steckte sich die Zigarette zwischen die aufgeplatzten Lippen, ließ sich von Susi Feuer geben und inhalierte gierig. Katrin schüttelte den Kopf und wischte sich mit der freien Hand eine Träne aus dem Auge.
»Der bringt mir um. Eines Tages bringt er mich um«, sagte sie. »Ich will nimmer. Es muss Schluss sein damit. Endgültig.«
Das erschreckte Susi.
»Wirst den Stani verlassen? Spinnst du?«
Fassungslos versuchte Katrin zu lachen, aber die Naht an der Nase und ihr geschwollenes Auge taten dabei weh.
»Was glaubst, dass der mit mir macht, wenn ich ihn zum Teufel hau?«
Susi betrachtete Katrin mit wachsender Sorge. Mit Stani Schluss zu machen war ganz sicher keine Lösung, wo er Katrin schon jetzt so zurichtete. Stani hing an Katrin wie an nichts anderem auf der Welt. Susi traute sich nicht, die Frage zu stellen, die so nahe lag. Im Halbdunkel an die Hauswand gelehnt stand Katrins Fahrrad. Erst jetzt bemerkte Susi, dass neben dem Rad eine Reisetasche stand, prall gefüllt.
»Du gehst weg?«
»Ja, ich hau ab.« Katrin nickte und sah in die Nacht hinaus.
»Wohin denn?«
»Berlin, London, Ibiza, keine Ahnung, nur weit weg, wo der Stani mich nicht findet.« Susi schüttelte ungläubig den Kopf.
Ich tät sterben vor Heimweh. Ich mein, das ist ja kein Urlaub. Was tät's denn vermissen? Dein Vater oder deinen depperten Bruder? Susi zuckte mit den Schultern. Den Bitter. Dass er dich jede Woche grün und blau schlagt, dass du dich gar nichts mehr zu sagen traust, aus Angst, du fangst da eine? Das tät's nicht vermissen, glaub's mir. Susi zuckte noch einmal mit den Schultern und starrte vor sich hin. Dich tät ich vermissen, sagte sie leise. Ihr müsst ein bisschen aufeinander zugehen. Du liebst ihn doch. Na, wer sowas tut, den kannst du nicht lieben. Etwas in Katrin revoltierte plötzlich. Schau mich an, was er mit mir gemacht hat, schrie sie. Siehst es nicht? Susi schossen die Tränen in die Augen. Ich weiß, aber... Sie fing an zu weinen. Katrin nahm ihre Hand, drückte sie. Susi blickte zu Boden. Als sie wieder zu Katrin aufsah, war deren Gesicht verzerrt vor Schmerz und Wut. Susis Kind zitterte. Ihre Wangen waren nass. Lass mich hier nicht allein, flüsterte sie. Außer Katrin hatte Susi niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte. Susis Vater und ihr Bruder sahen weg, wenn Peter sie verprügelte. Sie hatten Angst. Wenn Peter zuschlug, brachen Knochen. Er hatte übermenschliche Kräfte. Vor nicht langer Zeit war Peter noch Susis Märchenprinz gewesen, der sie aus ihrem Familiengefängnis befreit hatte. Zu dieser Zeit waren auch Katrin und Stani zusammengekommen. Ein paar Monate lang waren sie zwei Traumpaare gewesen, hatten sich unentwegt geküsst und aneinander geklammert. Doch schnell kam der Alltag. Mit ihm die ersten Grobheiten, dann die erste Ohrfeige. Ein Jahr später waren Katrin und Susi immer noch mit ihren Burschen zusammen. Aber die hatten sich mittlerweile als unbeherrscht und gewalttätig herausgestellt und ihre Mädchen mehrfach so geschlagen, dass sie ärztlich behandelt werden mussten. »Komm mit«, sagte Katrin. Susi überlegte eine Weile. Dann schniefte sie und schüttelte den Kopf. »Ich konnte es nicht. Ich hab zu viel Angst.« Katrin ließ die Zigarette zu Boden fallen und drückte sie aus. »Weißt was?« Susi schüttelte den Kopf. »Ich hol dich nach, wenn ich in Berlin bin oder wo immer.« Katrin legte ihre Hände auf Susis Schultern, sah ihrer Freundin in die Augen und lächelte. Susi nickte schließlich. »Ja, so machen wir's.« Die beiden Frauen umarmten sich. »Kannst mal Geld leihen?« sagte Katrin, als sie sich aus der Umarmung gelöst hatten. »Ich hab mein Trinkgeld gespart, das sind 900 Euro. Ich geb's dir wieder, wenn du nach Berlin kommst, okay? Schon gut.« Susi verschwand im Haus, wo ihr Freund Peter Zimbeck, der Inhaber der Gastwirtschaft, mit drei anderen Männern in der Wirtsstube Schafkopf spielte. Katrin zündete sich noch eine Zigarette an. Ihre Nase pochte. Die Wirkung des Mittels, das der Arzt ihr gegeben hatte, ließ nach. Als sie einen Augenblick innehielt und in die Nacht lauschte, meinte sie, ein Geräusch zu hören. Nur kurz, dann verschwand es. Da hörte sie es wieder, näher. Es klang wie ein röhrendes Tier im Wald. Vielfach gebrochen hallte es durch die Nacht. Katrin krampfte sich der Magen zusammen. Sie kannte das Geräusch, hoffte aber inständig, sich zu irren. Jetzt war das Geräusch so laut und klar, dass nicht der geringste Zweifel blieb. Es war das Röhren eines alten Saab-Cabrio. Der Saab-Cabrio des Stanislaus Kumeder.